Moin, moin, Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und mein heutiger Gast ist Kochlegende Josef Viehhauser. Er erzählt aus seinem Leben und macht diese Episode zu einer Geschichtsstunde über die Entwicklung der Gourmetküche in Norddeutschland bzw. in Deutschland seit dem Ende der 70er Jahre. Kochen ist mein Leben, sagt der 70-jährige Österreicher, der in Hamburg über viele Jahre das Restaurant Le Canard geführt hat und quasi die Nouvelle Cuisine in den Norden holte. Damals war Hamburg kulinarisches Brachland, sagt Viehhauser, der sich als 28-Jähriger in Hamburg selbstständig machte und fortan Ehrungen und Auszeichnungen einheimste. Dabei erzählt er sehr offen von seinem schnellen Aufstieg bis zum ungewollten Ende seiner Karriere als selbstständiger Gastronom, was das mit ihm gemacht hat und wie er sich wieder berappelte. Aber, so sagt Viehhauser, bei allem, was in meiner Laufbahn passiert ist, den Spaß und die Leidenschaft am Kochen, den habe ich mir stets bewahrt. Und so ist er auch heute noch in Sachen gehobener Küche aktiv, berät diverse Unternehmen, bietet Gourmetgerichte zum Bestellen an und verwöhnt seine Fans in deren Zuhause beim Private Dinner. Uns verwöhnt er jetzt mit ganz vielen Geschichten, Anekdoten und ich kann nur sagen, schnallt euch an, es macht sehr viel Spaß. Josef Viehhauser, die Kochlegende. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit Josef Viehhauser, präsentiert von Der große Restaurant- und Hotelguide. Ich freue mich ganz besonders, vor mir eine der großen Kochlegenden, Josef Viehhauser, sitzen zu haben. Moin, Josef.
Vielen Dank, Boris, dass ich da sein darf. Moin.
Ja. Du bist ja mittlerweile auch schon ein echter Hamburger Jung, ne? Wie lange bist du jetzt schon in Hamburg?
Na, ich bin in Hamburg seit 1976.
Das ist schon.
Aber ich werde schon immer Österreicher bleiben und ich schaue auch beim Reden, dass die Leute merken, woher ich komme.
Seit 1976 in Hamburg, ich würde mal sagen, wenn ich das so überschaue, seit wie lange bist du schon Koch oder wie lange arbeitest du schon als Koch jetzt?
Ich habe 1965 meine Lehre angefangen.
Okay, dann kann ich rechnen.
Das war in Bad Gastein, in Bad Hofgastein und kam dann 1971 nach Düsseldorf. Dann war ich kurz in München, da wollte ich unbedingt zu Eckhardt, also zu Herrn Witzigmann. Und dann habe ich aber ein Angebot gekriegt aus Hamburg von meinem Uraltkumpel Volkmar Preis. Wir waren zusammen in Österreich beim Bundesheer. Und der hat sich dann in Hamburg mit Landhaus Dill an der Elbchaussee selbstständig gemacht und der hat mich gebraucht. Und der hat mich davon überzeugt, eben nicht zu Witzigmann zu gehen, sondern zu ihm nach Hamburg zu kommen.
Ja. Also für Hamburg war es eine super Entscheidung, finde ich. Wie hast du solche Entscheidungen getroffen, wohin du gehst? Ist das eine Bauchentscheidung bei dir? Bist du so ein Bauchmensch?
Naja, das war dann schon das Drängen von dem Volkmar eigentlich. Ne? Bei Witzigmann habe ich eine Zusage gekriegt und das war ja dann das Nonplusultra. Wir reden ja von einer Zeit vor Witzigmann und einer Zeit seit Witzigmann. Das ist wie eine neue Ära in Deutschland geworden, wie der angefangen hat zu kochen hier und wie das publiziert worden ist. Und seitdem gibt es eigentlich in Deutschland eine neue Küche.
Aber das, was Eckhard Witzigmann in München gemacht hat, hast du dann in Hamburg gemacht, ne? Du warst der Nordabgesandte.
Ja, es gibt Leute, die haben das geschrieben, ja, der Witzigmann von Hamburg und so weiter. Auf jeden Fall bin ich genau zur richtigen Zeit aus heutiger Sicht nach Hamburg gekommen, weil Hamburg war ein Brachland, da war nichts los. Also wenn übers Essen geredet wurde, dann sprach man von einem Landhaus Ritscher, da gab es Leipziger allerlei aus der Dose und Mehl gebundene Maggi-Soßen. Also da haben wir immer müde gelächelt, wie wir da zum Essen waren. Und wir waren ja sehr euphorisch damals im Deal, ne? So ganz neu. Das Restaurant ist neu eröffnet worden und nein, wir hatten kaum ein halbes Jahr auf. Dann kam der Herr damals von der Bild-Zeitung und hat gesagt, über euch muss ich schreiben. Und das war für mich auch Neuland. Ne? Ja. Ich war vorher noch nie in der Zeitung, oder? Und dann ging es aber ziemlich Schlag auf Schlag. Ne? Die Gäste kamen, es war gut zu tun. Wir haben gute Kritiken gekriegt und schlechte Kritiken. Aber es war okay. Und dann 2 Jahre später eben, ich hatte immer den Drang, mich selbstständig zu machen. Ich habe mir nie gerne was von irgendwelchen Obrigkeiten sagen lassen. Volkmar und ich waren zwar beide Kärntner und beide so ziemlich auf einer Linie, nur über das Kochen und über Art Gastronomie zu machen, da waren wir unterschiedliche Dinge und deswegen ist dann das ja auch nach 2 Jahren auseinandergegangen. Und dann habe ich in der Zeitung im Abendblatt eine Anzeige gefunden, die Frau von Skepska, die hatte die Martini-Pizzeria und die hatte daneben den kleinen Laden, den wir dann von ihr erworben und dann eben draus Le Canard gemacht haben. Und das war 78. Und dann ging es ja eigentlich ziemlich steil und schnell nach oben.
Wie kamst du dem Namen Le Canard? Ich meine, das ist ja eng verbunden mit dir.
Ich war in München beim Hans-Peter Wodatz, was ein sehr guter Freund von mir ist. Und der hatte im Lehel ein kleines Restaurant gemacht, die Ente vom Lehel.
Kennt man,
Oder die Ente im Lehel und später war es dann in Wiesbaden im Nassauer Hof, die Ente vom Lehel. Und da habe ich eben das bei dem abgeschaut. Ne? Also 3 Entengerichte auf der Karte, eine Entenkonsommé, ein Entenleber-Barfee, Entenleber unter der Blätterteighaube und was wir alles so zubereitet haben. Und die Ente ist eigentlich ein Tier, was jeder, wir redeten damals nicht von vegan, das war eigentlich das Wort, glaube ich, gab es noch gar nicht 1978. Und Vegetarier, ich kann mich nicht erinnern, dass da viele aufgetaucht wären. Und Ente mochte eigentlich jeder.
Mm, ja.
Und diese Martini-Straße, ich habe dann Peter Schmidt kennengelernt, das ist dieser ganz bekannte, berühmte Design-Papst in Hamburg. Und der hat dann gesagt, du brauchst hier eine neue Einrichtung, das geht nicht so, wie du
hattest kochst. Du die alte Einrichtung übernommen?
Ja,
oder?
Ja.
Ah, ja, okay.
Da waren die Heizkörper an der Wand und da liefen die Rohre entlang. Und also die Leute fanden es eigentlich gemütlich und nur Peter Schmidt hat mich davon überzeugt, da muss was Neues her. Und er hatte einen Freund, das war Erik Jakobsen, das war der in Hamburg die reichen Leute eingerichtet hat. Das war ein Schwede und ganz ein bekannter Innenarchitekt. Und mit dem hat mich dann Peter Schmidt bekannt gemacht. Und ja, das war eine wilde Geschichte, war das. Ich habe dem freie Hand gelassen. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, ich möchte gern dies machen. Und die wussten ja, wer ich war inzwischen. Und nur das geplante Budget, das ist dann knapp 3-mal so hoch geworden. Und da stand ich eigentlich das erste Mal auf der Kippe, weil da kam dann einer von der Bürgergemeinschaft und hat gesagt, kochen können Sie von mir aus der Beste sein, nur als Geschäftsmann sind Sie eine komplette Niete. Das war dann 1979.
Ja? War dir das auch klar?
Ich habe ihm gut zugehört, weil ich von ihm ja die Zusage brauchte für einen höheren Kredit. Ja. Ich war ja von ihm abhängig. Das heißt, man könnte ihn frischern und wird den Laden zumachen.
Kann man guter Koch sein und auch gleichzeitig guter Kaufmann?
Naja, wir haben ja Beispiele in Deutschland unter Kollegen. Also ich war immer davon überzeugt, dass der Alfons in München, also Schubeck, ein genialer Geschäftsmann ist mit seiner Gewürzfirma, die er da aus dem Boden gestampft hat, wie er mit dem ZDF verhandelt über die Fernsehgeschichten. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es doch nicht so war. Mhm. Also ich weiß es nicht. Es ist schon gut. Also Eckhardt zum Beispiel in München, der hat immer Manager gehabt. Mhm. Also der hat Manager gehabt, die gesagt haben, wie er sich dann selbstständig gemacht hat mit der Aubergine, also nach dem Dantas, ja. Wie der gesagt hat zu ihm, so geht das. Und der eben, wenn er außerhalb gekocht hat, für ihn die Honorare verlangt hat und so weiter.
Hey, es ist ja auch so, du hast ja permanent ganz viele Bälle in der Luft, nicht? Und musst immer sehen, dass du die wieder auffängst und kannst ja auch eigentlich nicht immer überall sein und alle Verpflichtungen wahrnehmen. Und wenn auch eigentlich du sagst, mein Platz ist in der Küche. Aber wir sind jetzt noch Ende der 70er, Anfang der 80er. Wir wollen gar nicht Ende so. Der 70er, ich will sogar noch mal einmal ganz zurückgehen. Wie kam denn eigentlich die Entscheidung, Koch zu werden?
Naja, meine Eltern, die hatten den Kärnten einen Gasthof und da musste ich so ein bisschen, ich will nicht sagen zwangsarbeiten, nur wenn die Familie mit Kindern auf Urlaub da waren, dann haben die gebadet und gespielt und ich stand in der Küche und habe Kartoffeln geschält. Und irgendwann, wir hatten noch Berufsberatung und mein bester Freund, nach der Berufsberatung, dann sage ich zu dem, was wirst du? Weil ich hatte überhaupt keine Idee, was ich werden sollte. Und dann sagt er, ich werde Koch. Und dann sage ich, wieso wirst du Koch? Seine Mutter war Dolmetscherin für die italienischen Fremdarbeiter. Sein Vater war bei der ÖDK, das war ein Kraftwerk, was da bei uns gebaut wurde. Sagt er, weißt du, wenn ich Koch werde, dann komme ich in die große, weite Welt, nämlich nach Bad Gastein. Und von dem Moment an stand für mich klar, ich werde Koch, ja. Weil dann komme ich nach Bad Gastein.
Ja, stimmt. Ja, das so war ist der das Auslöser. Ja, ne? So ist es. Ich meine, dass du dann ein bisschen weitergekommen bist, noch. Ja, ja. War damals noch nicht klar. Aber wann wurde dir das klar, dass du sagst, also das ist auch wirklich ein Beruf, wo man auch sich nicht oder aus dem Mittelmaß rausbewegen kann und wirklich ja, zu den ganz Großen gehören kann? Wann hast du das gemerkt?
Ich war, also in der Lehrzeit war ich war kein guter Lehrling. Also ich war immer aufmüpfig und ich war immer auch nicht sehr zielstrebig und so weiter. Und dann, wie ich mit der Lehre fertig war, Prüfung war okay, dann war ich im Sommer da, wo man baden konnte, am Wörthersee zum Beispiel, und im Winter, wo man Skifahren konnte, ne? Weil das Leben besteht ja nicht nur aus Kochen.
Ja.
Obwohl wir 12, 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet haben. Und dann war ich am Milstädter See in Kärnten und da kam ein Mann, der da auf Urlaub war in dem Hotel und hat mich oder uns Köche da angesprochen und hat gesagt, hör mal, ich bin auch von da, ich bin in Düsseldorf in einem gastronomischen Betrieb, eure Saison ist ja bald zu Ende und wenn ihr Lust habt, wir suchen Mitarbeiter.
Ah ja, okay.
Ich nichts Schnelleres will zu tun und da nach Düsseldorf
genau.
zu düsen.
Du wolltest ja in die Welt hinaus.
Ja, ich wollte in die Welt hinaus, genau. Und in Düsseldorf, da habe ich dann in meinem zweiten Job, den ich hatte, da habe ich dann einen Mann kennengelernt, der hieß Ernst Winterhalter, war ein Berliner und da ist das erste Mal in meinem Leben richtig große Küche gemacht worden. Ne? Der hat, also ein Freund von mir, der war vorher da und der hat mir davon erzählt und dann habe ich beschlossen, eben auch da in diese Küche hinzugehen oder probieren, ob ich hinkomme. Weil der hat mir erzählt, weißt du, die kochen eine Rindsuppe und wenn diese Suppe kalt ist, dann geliert die. Das war für mich vollkommen unbekannt. Wir haben nur Knochenbrühen gekocht und die gelieren nicht. Nur wenn man Rindsuppe aus Fleisch kocht, dann geliert die, wenn sie kalt ist. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und dann war eben der Ernst Winterhalter da und wie ich angefangen habe in dem Restaurant, das war auf der Königsallee, da war der in Urlaub und dann, wie er kam, das war kein arbeitender Küchenchef, das war ein richtiger Küchenchef, die nicht gearbeitet haben. Der hat die Speisekarte geschrieben und der hat dann die Annonce gemacht beim Mittag- und Abendsgeschäft. Und dann kam der aus dem Urlaub zurück und dann kam er zum Frühstück und dann sagt er, hör mal, Kleiner, der hat immer Kleiner gesagt zu mir.
Kleiner.
Sagt er, vom Schinken, den du für mich schneidest, nimmst du die erste Scheibe weg, weil die esse ich nicht. Und dann nach 3 Tagen kam er daher und sagt, was verdienst du? Und ich weiß nicht mehr, was ich damals verdient habe, 1100 oder 1200 Mark oder
ja,
was.
Ja.
Sagt er, das ist zu viel, weil du kannst nämlich nichts. Nicht, hat er gesagt, du kannst nicht.
Ja, das ist ja auch so motivierend.
Und bei
das
dem war ich dann 2 Jahre.
Ja?
Ja, und da habe ich dann richtig kochen gelernt.
Okay, dann hatte ich ja auch gesagt, wie es geht.
Ja,
oder
ja.
Wie man, okay, das ist ja mir hilfreich.
Der hat den begriffen, dass ich schnell lerne und dass ich Lust habe und dann war man eigentlich...
Aber der hat dich dann auch angefixt?
Dass der das, hat mich angefixt, das war halt der Auslöser. Ja? Ja, ja.
Okay.
Da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben einen Hummer gesehen und Steinbutt und das kannte ich vorher alles nicht.
Und du sagtest eben so, als du nach Hamburg kamst, das war Brachland, das war sowieso eine Aufbruchzeit. Ne? Kulinarisch war es ja ein kompletter Wandel.
Ja,
wie wurde das denn angenommen? Weil ich meine, du sagtest,
es gab dann zwischendurch gab's noch so eine Phase, da war ich dann in Düsseldorf in der Orangerie, das war dann mein letzter Job da und da war ich schon als Sous-Chef, weil ich da bei dem Winterhalter ja viel gelernt hatte. Ja. Und die Orangerie, die war so orientiert. In Köln gab es den Goldenen Pflug und der hatte schon 2 Sterne.
Ja.
In Düsseldorf gab es die Walliser Stuben, die hatten 2 Sterne. Und der Besitzer von der Orangerie, der wollte auch dahin. Und irgendwann ist der in Urlaub und ich saß im Büro, weil ich musste ja Speisekarte machen und so. Und da lag eine Zeitschrift, die hieß Esprit.
Ja.
Und Esprit hat den Inhalt, ein Inlet, das war besser als Gourmet-Journal. Und ich lese und lese und da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Restaurantkritik gelesen, die der Klaus Besser geschrieben hat. Und da hat der über das Tantris geschrieben, über Witzigmann, und der hat 20 Punkte, war das Maximum, was er vergeben hat, also so wie Gourmillot auch. Und der hat für alle Gerichte da 19 Punkte vergeben. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, also von all dem kannst du eigentlich nichts kochen. Also musst du da hin.
Okay, aber es war nicht so ernüchternd, dass ich gesagt, oh Gott, nee. Sondern motivierend dann eher.
Motivierend, ja.
Okay.
Aber das hat sich ja dann durch das Landhaus Dill zerschlagen. Ja. Also ich habe dann nicht bei ihm angefangen, sondern im Landhaus Dill als Küchenchef. Und habe dann eben mit viel selbst lernen und lesen und probieren und so weiter, habe ich mich dann weiterentwickelt. Mhm. Und wie wir dann in die Martini-Straße kamen, also wir haben im Februar aufgemacht und haben im November einen Stern gekriegt, also im gleichen Jahr. Das gab es bis dahin nicht. Der Spiegel hat über Hamburger Gastronomie geschrieben, das erste Mal, 4-Seiten-Reportage über die Hamburger Gastronomie. Mhm. Eine ganze Seite war von uns.
Aber da müssen ja auch alle zu euch geströmt sein, ne? Die ganzen, ganz viele Neugierige, ganz viele Promis dann, die da auch dran
sind. Ja, wir sind schon auch, also ich bin dann so ein bisschen größenwahnsinnig geworden, ne? Also da haben Leute angerufen, im Februar aufgemacht, November ein Stern und dann war die Hölle los. Der Spiegelbericht, dann hat man noch in der Petra, da hat damals Klaus, weil Schneider hat er geheißen, der hat eine Serie gemacht über junge deutsche Köche und der hat angefangen, 78 im Januar mit der Serie und wir waren dran, glaube ich, im Mai oder im Juni, das war in der Petra ein 5-Seiten-Bericht mit der super Fotoreportage und von diesen 12, die er in dem Jahr genommen hat, haben 7 einen Stern gekriegt in dem gleichen Jahr. Das war der Bertolt Ziewer, das war der Vincent Klink und eben ich war auch dabei.
Wow.
Ne? Und dann war es schon so, dass Leute angerufen haben und gefragt haben, ob sie für den 15. Dezember einen Tisch haben könnten. Und ich habe dann gesagt, meinen Sie denn wirklich noch für dieses Jahr? Was nicht gut angekommen ist.
Nee, ne? In Hamburg kam das nicht so gut an.
Nicht?
Das war man ja auch nicht gewohnt. Das war ja auch neu, oder?
Ja, wir hatten ja so wenig Plätze.
Ja.
Ne? Wir waren ja schneller ausgebucht.
Aber würdest du auch sagen, dass das die Zeit war, wo man auch überhaupt... so sich mehr um Kulinarik gekümmert hat und auch die Köche mehr wahrgenommen hat, weil bis dahin war ein Koch ja...
Ja, damals hat die Gourmetpresse angefangen.
Damals, ne? Ja.
Da gab es noch keinen Gourmillot, da gab es nur den alten Michelin.
Ja.
Sonst war da nichts. Ne? Und der Klaus Schneider von der Petra, das war einer der Pioniere, der eben die größere Geschichte da gemacht hat. Da gab es auch noch keinen Feinschmecker.
Ja.
Also war, so lange ist das ja.
Wie
Feinschmecker gab es gerade mal mit dem alten Krüger, Arne Krüger hat er geheißen, der für Ganske den Feinschmecker erfunden hat.
Ja, ja, Wahnsinn. Ne? Mhm. Was für eine Aufbruchstimmung.
Essen und Trinken war ganz jung.
Hast du denn dann überhaupt Leichtköche gefunden? Ich meine, wie viele Leute wart ihr denn damals in der Küche dann?
Wir waren immer zu viert, also ich und 3 Köche.
Ja.
Und ich hatte in der Martinistraße 3 Lehrlinge, die hatten alle 3 Abitur, weil ohne Abitur haben wir keinen genommen. Boah. Aber wir haben sie deswegen nicht genommen, weil die Abitur hatten, die waren 18, die durften arbeiten.
Ach, die anderen hätten ja nicht... stimmt, der Fuchs.
Ja, so war das damals.
Aber es waren ja auch ein paar Leute bei dir, die heute auch Rang und Namen haben, die durch deine Schule gegangen sind, nicht in der Zeit.
Ja, der Johann war dabei, also der Lafer. Und dann gibt es einen, der ist heute Küchendirektor im Dol der Grand in Zürich, das ist der Heiko Nieder. Dann der Thomas Sinn ist in Kapstadt, war jahrelang bester Koch von Südafrika.
Ja, ja.
Und der Rainer Wolter ist in Berlin und der Sigi Dandler ist in Berlin in dem Grill Royal in der Company dabei. Der Oliver Pfahler, der ist Küchenchef mit einem Stern an der Ostsee im Restaurant Balthasar. Ja, ich habe auch zu denen noch guten Kontakt.
Ja. Also ist das dann auch so eine Gemeinschaft, so, man bleibt dann auch immer in Kontakt?
Naja, gibt schon einige, ja.
Du hast dann auch Fernsehen gemacht später irgendwann, ne? Da warst du ja auch, sagen wir mal, einer der frühen, jetzt nicht Fernsehkoch, sondern schon mit so einer richtigen TV-Serie.
Ja, da kam die Sabine Bohlens, leider lebt sie nicht mehr. Und der Herr Börner, der war damals der Chef von NDR in Hamburg. Und die Sabine kam daher und gesagt, was meinst du, wenn wir eine Kochsendung machen? Die war bekannt durch Filme über die Elbchaussee oder Filme über Sylt oder was sie alles gemacht hat. Und dann haben wir zusammengesessen und dann kamen wir auf die Idee, wir sind zu unseren Züchtern gefahren. Zum Beispiel, da hat einer Saibling gezüchtet auf der anderen Seite von der Elbe drüben. Und zu dem sind wir hingefahren, haben mit dem geredet. Dann hat der einen Saibling oder 2 aus dem Wasser gezogen und dann sind wir an die Elbchaussee gefahren und haben den gekocht und dann eben serviert.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie haben wir das jetzt, wenn das 1990 war, 30 Jahre später wieder, nicht? Diesen Bezug, starken Bezug auf Produzenten bzw. ja, aufs Produkt, das habt ihr damals schon vorgelebt.
Ja,
ist nichts Neues, ne?
Und dann haben wir das gemacht, glaube ich, 2 Jahre, also weiß nicht mehr genau, jeden Monat ist eine Sendung ausgestrahlt worden und haben wir ja gedreht und man muss sich das Drehen vorstellen, die Sabine, ein Kameramann, ein Tonmann und das war's. Und damit haben wir Fernsehen gemacht.
Es geht auch, ne? Mit kleinem Besteck, ne?
Ja, mit kleinem Besteck. Und dann kam die Sabine auf die Idee, wir fragen prominente Leute, ob wir zu denen in die Küche kommen dürfen. Und ich habe dann mit denen, die durften sich einen Gang aussuchen. Und den habe ich dann mit denen gekocht in ihrer eigenen Küche und habe dann mit denen geredet. Also
ja,
unterhalten, was sie gerne essen. Und eine war die Heidi Simonis zum Beispiel, okay, in Kiel.
Ja.
Und die hatte einen totalen Spleen. Die hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 4000 Porzellanteile in der Wohnung. Die hat Porzellan gesammelt.
Wow.
Mokkatassen, ja, Kaffeetassen, ja, ja. Suppentassen, Teller und so weiter. Uh-huh. Und diese Leute, mein Gott, Peter Schmidt war dabei, Bruno Bruni war dabei, bei dem war man in Altona im Schwimmbad. Das war ein totales Erlebnis. Und das ist sowieso ein richtiger Feinschmecker. Ne? Also der weiß wirklich, was gut ist, was ja nicht bei allen so war.
Warst du denn immer in der Küche dann? Oder hast du dann irgendwann gesagt, ich muss mich jetzt so da ein bisschen rausziehen?
Ja, ich war schon immer in der Küche. Ich war dann an der Elbchaussee, war ich vielleicht ein bisschen viel im Restaurant.
Mhm.
Weil wir sind ja von 28 Plätzen auf 70, 80 Plätze angestiegen. Und das war wieder totales Neuland. Zwischendurch haben wir das Wartkorn gemacht in Langenhorn. Das haben wir übernommen. Das hat dann meine damalige Schwiegermutter gemacht. Und ja, wir hatten auch eine große Brigade an der Elbchaussee und ich hatte immer sehr gute Köche da.
Mhm.
Und dann kam auch der Gummiot mit dem Koch des Jahres. Ich war der erste Koch in Norddeutschland, der Koch des Jahres wurde. Bis dahin war der Main die Grenze, also immer nur die Süddeutschen waren dran. Was dann wieder von der Hamburger Presse super aufgeschnappt worden ist. Na, war schon gut.
Also dann kann man sagen, nicht nur Legende, sondern auch ein bisschen Pionier für Norddeutschland, oder?
Für Hamburg, ja, würdest vor allem. Du, ja? Ja, ja.
Und wenn man das dir so sagt, so Legende, Pionier, ich habe das ja eben schon mal gefragt, magst du das? Oder du kokettierst ja nun überhaupt nicht damit. Also du läufst ja nicht mit rum und sagst, hallo, hier, Josef Viehhauser. Oder vorher sagtest du, früher war das so, da warst du vielleicht so ein bisschen... bisschen aufgeblasener und hast gesagt, guck mal hier, ich bin's.
Nee, das war eigentlich nie meine Art. Nee? Es hat mich natürlich schon gefreut, wenn ich im Flugzeug saß und mich hat einer angesprochen, also sind doch der Koch aus Hamburg oder so. Ich meine, da freut man sich automatisch drüber.
Ja, natürlich. Und das gab's ja auch vorher nicht. Ne? Plötzlich, also du hast es ja miterlebt, wie Köche plötzlich auch zu Prominenten wurden oder zu Stars wurden hier.
Ja, wie ich in Hamburg angefangen habe, da gab's den Herrn Ballon, der war da beim Atlantik, hat er so ein Steakhouse gehabt. Das Mühlenkamper Fairhouse hat einen Stern gehabt. Ich glaube sogar das Ritscher mit ihrem Dosengemüse hat einen Stern gehabt. Und eben Atlantik und vier Jahreszeiten. Ne? Ja. Aber das waren eben Küchenchefs. Ne? Das waren keine. Der erste Selbstständige, der richtig von sich reden gemacht hat, das war 3 Monate vor Landhaus Dill, das war Armin Scherer.
Ja.
Und Armin war ja ein ganz großer Pionier, der leider viel zu früh gestorben ist dann.
Wie würdest du denn jetzt so die Landschaft beschreiben? Was hat sich, wenn du das jetzt mal vergleichst, Ende der 70er und heute, kulinarische Landschaft?
Naja, was hat sich verändert? Es hat sich zum Beispiel das Geschirr verändert. Ich bin nach wie vor für weißes Porzellan. Ein schönes weißes, keine Ahnung von welcher Firma. Ich mag nicht so gern, wenn die Gabel und das Messer im Teller kratzt. Mhm. Ne, bei diesen neuen Schalen, aus was immer die auch sind, aus Ton oder keine Ahnung, und dann glasiert und nicht richtig glasiert und dann ist der Salat in so einer tiefen Schale drin. Das ist, und ich glaube, es wird wieder vorbeigehen, das bleibt nicht.
Aber es gibt ja Trends.
Es gibt
die
Trends,
kommen und gehen. Ja. Und als du, sagen wir mal so, deinen Stil entwickelt hast, hast du den irgendwann behalten oder hast du dich auch ständig weiterentwickelt?
Na, ich bin schon ein Verfechter der klassischen Küche. Ne? Also Butter und Sahne sind Geschmacksträger, da geht kein Weg dran vorbei. Und was ich so ein bisschen vermisse, ich meine, ich bin ja nicht jeden Tag in einem 2 oder 3 oder was Sterne-Restaurant. Die liebsten Gäste waren mir immer, wir hatten damals eine Weinkarte mit 600-700 verschiedenen Weinen. Wir hatten 30 Jahrgänge Chateau Mouton zum Beispiel. Mhm. Wir hatten Bründelmeier Chardonnay, alle die es gab in Einzel- und Magnumflaschen. Und die liebsten Gäste waren mir immer die, die gesagt haben, Weinkarte, den Montrachet, den Mouton Lafite Latour oder was immer auch. Und jetzt sei so nett und koch uns was dazu. Und ich weiß nicht, ob es die Köche heute noch gibt in den neuen Generationen. Also selbstverständlich die Alten, die da sind, ne? Die wirklich zum Wein kochen können.
Ja, macht wahrscheinlich keiner so bewusst mehr. Ne? Oder ja, kriegst du das überhaupt hin? Ich meine, ganz, ganz viele Restaurants oder die meisten Restaurants haben ihre 2 Menüs oder ein Menü. Dann ihre 8 Gänge, dann kannst du ein bisschen runterfahren, kannst einen 4er, 4-Gang, 5-Gang, 6-Gang machen und das wird durchgezogen. Da ist ja gar nicht viel Platz nach links und rechts.
Naja, und leider sind die Soßen verschwunden. Ne?
Sind sie?
Also eine Beurre Blanc, eine Beurre Rouge, ein richtig 2 Flaschen richtig guten Rotwein, reduziert auf 1/4 Liter und dann mit einem Gemüsefond eine Soße gezogen. Mhm. Das, glaube ich, findet nicht mehr statt.
Lernt man das denn heute nicht mehr?
Nee, das lernt man nicht mehr. Wenn man anschaut, also nichts gegen junge Kollegen, aber wenn sie dann in der Küche reinkommen und die schwarze Kochjacke statt einer kleinen Gabel, eine Pinzette in der Hand und auf der Karte stehen 15 verschiedene Grillgerichte und nirgends steht eine Soße dabei und der Küchenchef ist 23, ja, wann soll der das gelernt haben? Mhm. Also ich war mit 26, da habe ich 11 Jahre in der Küche gearbeitet, wie ich meinen ersten Job als Küchenchef angetreten bin. Ne? Und die Zeiten, also wir haben einen Personalmangel, unsere Branche hat einen Ruf, der ist dermaßen schlecht bei jungen Leuten, dass, glaube ich, weiter nach unten gar nicht mehr geht. Eigentlich müsste es wieder irgendwann nach oben gehen. weil ich kenne in meinem ganzen Bekanntenkreis, und da sind viele Leute dabei, die Kinder haben, die Abitur gemacht haben oder gerade davor oder dabei sind oder so. Ne? Ich kenne niemanden, der in die Gastronomie will. Niemand.
Wenig, ne?
Und das ist ein Jammer.
Und natürlich dann auch noch in diesen Zeiten sind natürlich auch noch mal, wie wir ja wissen, viele auch weggelaufen und haben gesagt, dann gehen wir in andere Bereiche. Bist du denn eigentlich froh, dass du jetzt in Zeiten so einer Pandemie kein eigenes Restaurant betreibst?
Oh, ich glaube, da ist jeder froh, der nichts damit zu tun hat. Mhm. Ne? Uns hat damals zum Beispiel der 11. September so massiv erwischt. Ne? Ich hatte... Der 11. September.
Ja, sagt mir, aber der hat ja solche Auswirkungen gehabt.
Naja, der hat mir das Genick gebrochen.
Okay.
Also das war schon ein großer Teil. Ne? Wir hatten damals den Presseclub in Berlin eröffnet.
Ja.
Und wir hatten das Le Canard in Hamburg, dann hatten wir das Bistro im Dorint Hotel am Alten Wall, dann hatten wir das Le Canard. Und wir hatten nach dem 11. September bis zum Jahresende innerhalb von 3 Tagen 6.000 Personen Stornos für Gesellschaften. Na, vom 11. September.
Hätte ich jetzt gar nicht danach, so gedacht. Es waren alle so geschockt und haben natürlich auch gedacht.
Da haben die Hamburger wirklich gesagt, oder die Deutschen gesagt, wenn Amerika Krieg führt, können wir nicht feiern.
Ja.
Also das sind Feiern abgesagt worden, wie im Moment auch. Ne?
Ja, ja. Na gut, die ganze Welt war geschockt und... Ging das denn lange? Dauerte das lange, diese Schockstarre denn?
Naja, es hat schon das darauffolgende Jahr angedauert, ja.
Also da wart ihr dann angezählt. Und natürlich mit vielen Aktivitäten, die du ja gerade eben aufgezählt hattest. Warst du denn primär immer in Hamburg dann, im Kanar?
Ja, ich war primär immer in Hamburg. Mhm. Ja. Ich hatte zwar in Berlin noch zwischendurch für einen Investor das V gemacht. Das ist ja dann auch recht bekannt geworden.
Ja, absolut.
Und das war ein Stammgast von mir, also ein richtiger Stammgast, einmal in der Woche mit Montrachet und Petrus und so weiter. Und der hat gesagt, was hältst du davon, wenn du mir ein Restaurant in Berlin machst, wie das Le Canard in Hamburg?
Ja. Und für solche Anfragen warst du immer offen?
Nein,
oder
wie warst du? Das war nur einmal, wo es so extrem war. Ne? Er hat viel Ahnung gehabt von Immobilien. Damals lag Berlin-Mitte lag total in Trümmern, also die Friedrichstraße, das war ein Trümmerhaufen. Und er hat sich ausgesucht, da hinter den Domen, also deutscher Dom, französischer Dom, in so einer kleinen Seitenstraße.
Jägerstraße.
Ja, da machen wir das V rein. Und dann ging ich zu Peter Schmidt, meinem alten Freund. Also Gerkan hat die Inneneinrichtung gemacht für den V.
Ja.
Und Peter Schmidt habe ich gesagt, ich bräuchte einen Namen für ein Restaurant in Berlin. Und dann kam ich zu ihm ins Studio und dann kam mit so einer Tafel daher, die war gelb und da stand schwarz drauf Madras.
Madras,
ja.
Okay.
Und dann kamen 3, 4 solche Tafeln und dann kam eine Tafel, die war, glaube ich, in ganz dunklem Grau hinterlegt und so Auberginefarben V, 3 Buchstaben.
Ja.
Und das hat mich elektrisiert. Und dann sage ich, und was heißt das? Er sagt, das ist der Anfangsbuchstabe von deinem Namen ausgeschrieben. Und unser Investor, der Walter, der hat dann in den Berliner Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen geschaltet, also ganzseitig, ne, in der BZ zum Beispiel, und da war nur ganz groß V und sonst nichts. Keine Telefonnummer, keine Straße, nichts. Und die Leute in Berlin, die sind total verrückt geworden. Was wird das?
Ja, ich erinnere das, genau. Das ging aber echt durch, das war eine sehr, sehr gute PR-Aktion oder Marketing-Aktion.
Ja, das war eben, und dann dieser Geniestreich mit dem Peter Schmidt eben mit der Namensfindung. Ne?
Ja, ja. Na gut, aber da hattest du ja dann auch die Ausstatter und Berater vom, wie man so schön sagt, oberstes Regal, ne?
Ja, weil Geld eben keine Rolle gespielt hat, ne? Da war viel Geld vorhanden.
Ja.
Und dann haben wir Personal gesucht und da haben sich schon viele, viele Leute beworben und ich habe einen guten Freund, einen Kärntner, der in der Schweiz lebt, in Ftan, und der hat da 2 Sterne gekocht. Und Eddie Hitzberger, zu dem hatte ich immer Kontakt und dann habe ich den Eddie angerufen, sage ich, wie schaut's aus und wie geht's dir und so, und dann kam er so ins Gespräch und ich sage, ja, ich bin gerade dabei, in Berlin einen Laden zu installieren für einen Investor und ich brauche einen Küchenchef, ich suche einen Küchenchef. Und dann sagt der Eddie, sagt er, weißt du, der Beste, den ich je in der Küche hatte, der ist in Berlin und soviel ich weiß, ist der unzufrieden. Und das war Kolja Kleeberg.
Ja. Ja.
Und dann bin ich hin zu dem in seinen Laden, habe mal vorher angerufen, können wir uns treffen. Und der hat sich dann eben entschieden, da seine Partnerschaft, in der er war, aufzugeben und ist dann eben als Küchenchef ins V gekommen. Und das hat auch alles sehr gut geklappt. Ne?
Ja, ging dann ja auch durch die Decke relativ schnell. Ne?
Das V ging durch die Decke, ja, ja, absolut.
Ja, ich meine, du bei den vielen Aktivitäten, die du hattest.
Du meinst, es war keine Zeit zum Kochen mehr, oder?
Nee, na, doch, aber ich meine, nee, zum Schlafen. Nee, ich wollte sagen, es war keine Zeit überhaupt, sich mal auszuruhen, mal runterzukommen. Man ist ja, man muss ja auch funktionieren dann, nicht? Wenn man so viele, ich sagte das vorhin, Bälle in der Luft hat. Du hältst alles am Laufen und
naja, es du wirst alles, es war alles relativ weit oben. Es hat, was nicht so gut funktioniert hat, war das Bistro im Dorint Hotel. Ja. Und da war ein Freund, was heißt ein Bekannter von mir, ein Kärntner, das war der Alfred Weiß, der war generell von Dorint in Deutschland. Mhm. Und der hat gesagt, wir machen da ein neues Hotel und kommen und da unten kommt ein Bistro rein und das betreibst du. Ja. Und dann haben wir wegen Vertrag brauchen wir keinen, der hat alles fix und fertig eingerichtet. Wir brauchten nur mehr Geschirr und Gläser mitbringen. Und sagt er, ja, und Miete zahlst du mir dann, wenn der Laden läuft, wenn du Geld verdienst da. Und das haben wir, weiß ich nicht, 2 Jahre, 3 Jahre. Und dann ist der Herr Weiß verschwunden. Der hat seinen Job verloren. Und dann kam ein neuer Direktor und hat mich angerufen und hat gesagt, ob wir uns treffen könnten. Und dann sagt er, Sie schulden mir, weiß ich nicht, 100.000 Euro oder 120.000 Euro Miete. Ja, sage ich, wie Miete? Ich habe da mit Herrn Weiß einen Handschlagvertrag. Ja, Herrn Weiß gibt's nicht mehr und Sie sind so lange da. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir Schluss. Dann haben wir Schlüssel umgedreht und sind da rausgekommen. Das war aber nicht so gut. Das war eigentlich so das erste Negative, was kam. Ja. Ne? Und dann hatte ich damals mit Elbchaussee, ich hatte einen Mietvertrag unterschrieben. Ich hatte zwar einen Berater, das war mein damaliger Steuerberater, der sich den Mietvertrag angeschaut hat, nur das war zu wenig. Ich hätte da einen richtigen Fachanwalt lieber drüber schauen sollen. Und der Mietvertrag, der war gut, solange der Laden super gelaufen ist. Nur nach dem 11. September, da hat sich der Umsatz, naja, sagen wir mal von 3 Millionen Jahresumsatz auf 1 Million zurückgeschraubt. Mm. Und mit Gerkan war nicht zu reden über einen Mietnachlass oder Stundung und so weiter.
Okay.
Ja. Und es ging dann so weit, dass wir Insolvenz anmelden mussten. Dann war Le Canard Schluss. Aber es war nicht zu reden, mit dem er gesagt, entweder zahlst du die Miete oder gehst raus. Mm. Und naja, ich hatte ja viel Geld da investiert. Ne? Und das ist ja alles da geblieben. Das ist ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Da guckt man, denkt man ja auch irgendwie so, das, was ich so geschaffen habe, das bröckelt gerade so weg, ne?
Naja, es ist nicht weggebröckelt, es ist zusammengebrochen.
Okay, ich wollte, ne, es vornehmen.
Es war nichts mehr. Ne? Es war praktisch, also mit dem Ende von Le Canard, Elbchaussee, da ist mal der Boden unter den Füßen weggerutscht. Also so richtig, ne? So. Ich habe gedacht, Le Canard gibt es nicht mehr und mich gibt es auch nicht mehr. Also ich hab,
nee, und da ich das so eng verbunden ist, ja?
Ja, ich habe immer gemeint, wenn die Leute mich anschauen, dann sehen sie Le Canard vor sich und Le Canard ist weg, also bin ich auch weg. Mhm. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich davon wieder erholt habe.
Naja, und wenn das vor allen Dingen auch so öffentlich gemacht wird, nicht? Das ist, ich weiß nicht, das.
Na, ich war ja Person des öffentlichen Lebens. Ja. Da kann man sich dann nicht.
Aber dann ist es, du wirst natürlich auch immer damit konfrontiert und es wirkt auch so lange nach. Die Leute vergessen das auch nicht. Das ist so irgendwie im Kopf drin.
Ja, vor allem in meinem Kopf war es drin.
Also ja, das ist ja viel wichtiger.
Ich habe es viel länger nicht vergessen wie die Leute. Mhm. Die Leute haben schon gar nicht mehr dran gedacht und ich habe immer gedacht noch.
Mhm. Was hast du dann gemacht?
Naja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich, mal eine Zeit lang ziemlich viel getrunken. Das heißt, ich wollte das eigentlich so wegtrinken. Mhm. Wenn man zwei Flaschen Champagner intus hat, dann vergisst man. Mhm. Dann geht es einem relativ gut. Ne? Irgendwann ist der Rausch wieder weg. Und dann ist wieder die Wirklichkeit da. Naja, und dann habe ich mich aber davon wieder gelöst. Meine Frau hat da einen ganz großen Anteil dran. Also meine zweite Frau, die ist Pharmazeutin. Und die hat mir da sehr geholfen dabei. Und dann hatte ich auch professionelle Hilfe. Mhm. Mhm. Und ja, jetzt geht's mal wieder gut.
Das ist schön und das sieht man auch. Und du grinst mich an und sitzt vor mir. Hast du denn damit abgeschlossen? Jetzt hast du das jetzt verdaut? Das
komplett.
Ist ja, und sagst, das ist einfach gewesen und das ist so. Und du kannst ja auf ein echtes Schaffenswerk zurückblicken.
Ja. Naja, es geht nicht um Schaffenswerk, oder? Es geht ja darum, was ich kann. Ich
Na gut, aber das ist ja damit verbunden. Was du gemacht hast, ist ja nicht entstanden, weil du irgendwie mal, weil du Schaumschläger warst, sondern weil du es kannst.
Ja, und ich habe, das Kochen habe ich nicht verlernt dadurch. Ne? Mhm. Das ist ja geblieben.
Und kochst
du
nach?
Die Ideen, die ich immer hatte, die sind auch geblieben. Ja. Die sind ja nicht weniger geworden.
Also du hast ja mit dem Kochen auch nicht abgeschlossen, im Gegenteil.
Nein, ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe ja auch ein paar Klienten, die ich berate, ja, also gastronomisch, was natürlich durch die Pandemie jetzt auch weniger geworden ist, aber ich habe ein Hotel da in Westfalen unten und jetzt im März, Aschermittwoch, habe ich gerade wieder ein Engagement reingekriegt und dann, jetzt habe ich ja, Pedro hat mich an der Hand oder wir haben uns zusammengefunden, wir haben uns durch einen Zufall kennengelernt bei einer Dame, die sehr gerne kocht.
Pedro, muss man dazu sagen, unterstützt dich, sagen wir mal, kommunikativ und auch in der Küche. Das heißt, ne? Ja. Also soweit er es kann.
Nein, ja? Es ist eine lustige Geschichte. Also der Pedro kann das, was ich nicht kann. Er ist ein Marketing-Genie.
Ja.
Also er kann verkaufen, vermarkten. Und es kommt dazu, er kocht sehr gerne und vor allem er isst sehr gerne.
Also das ist wichtig.
Also er weiß Essen zu schätzen, er weiß gute Weine zu schätzen. Und ich habe irgendwann angefangen, in der Pandemiezeit Gläser zu produzieren. Ich koche zum Beispiel eine Hummersuppe.
Ja, von der habe ich schon gehört.
Also eine richtige Hummersuppe, ohne Krebspaste, ohne,
ja,
die wirklich nur aus Hummer und aus Tomate und aus Sahne besteht und aus einem guten Weinbrand. Und die Hummersuppe, da ist ein halber Hummer dann drin pro Glas. Die Gläser haben 440 Milliliter, das ist so eine Einheit, die es zum Kaufen gibt, mit Schraubverschluss. Und da ist eben die Hummersuppe drin und die ist ein bisschen haltbar, also nicht ohne Ende im Kühlschrank. Und ein Bœuf Bourguignon gibt es noch. Dann gibt es eine Currywurst. Das ist eigentlich ein ganz lustiges Projekt.
Eine Currywurst?
Ja, natürlich, ja, mit einer Wurst, die besser ist wie eine, die man am Kiosk kaufen kann.
Was gehört denn für ein Fleisch in die Currywurst eigentlich, wenn es eine richtig gute ist?
Boah, was gehört rein? Schweinefleisch gehört rein.
Ich dachte, es sei auch Kalb drin.
Ja, auch Kalb. Also, ein Mischhack.
Also, ja. Okay, ist ein Mischhack. Ja, ja. Okay. Mehr wird nicht verraten.
Mehr wird nicht verraten, aber und dann ist ja wichtig ist die Soße,
ja,
von der Currywurst.
Eigentlich das Wichtigste mit, ne?
Das Wichtigste, ja. Und dann nehmen wir eben, es gibt ja, also die frische Tomate ist ja sehr begrenzt,
ja,
in ihrer Geschmackszeit. Also ich sage immer, wenn die Platten von der anderen Seite von der Elbe kommen, dann Vierländer Platte heißt die, glaube ich, die Tomatensorte. Das ist das Nonplusultra, was wir in Hamburg hier an Tomate kriegen können.
Ja.
Die Tomate gibt es den ganzen Jahr über in jedem Geschäft, beim Gemüsehändler oder im Supermarkt oder sonst irgendwo. Und sie schmeckt teilweise nach Plastik.
Mhm.
Und die Leute essen sie trotzdem. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, warum essen die Leute das? Und deswegen nimmt man eben für eine gute Tomatensauce eine gute Dosentomate. Weil die Tomate wird eingedost zur absolut besten Zeit in der absolut besten Gegend für Tomaten. Das heißt, entweder in Südafrika gibt es den größten Tomatenproduzenten der Welt.
Und weiß ich auch nicht, ja.
Der erntet natürlich die Tomaten in einem Zustand, die bei uns nicht erhältlich ist. Aber diese Tomate gibt es in Dose. Und daraus kochen wir.
Und die ist die Grundlage. Ah, Und dann auch ein spezielles Curry wahrscheinlich. Auch.
Und dann verschiedene spezielle Curry.
Ja. Und es gibt natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, es gibt die Ente.
Ja, und es gibt die Ente.
Bist du nicht losgeworden, wolltest du ja auch das nicht, weil das gehört ja auch eng zusammen.
Na gut, aber das war jetzt wieder Pedros Idee, dass er gesagt hat, wir machen eine Le Canard-Ente. Ich habe mich da ein bisschen gewehrt am Anfang, aber naja, dann ist halt doch die Le Canard-Ente geworden nach dem damaligen Rezept mit der klassischen Orangensoße. Auch wieder so ein Beispiel, wo findet man heute auf einer Speisekarte noch eine Canard-Orange?
Nee, findest du nicht mehr.
Geschweige denn, dass es irgendwo einen Kellner gibt, der am Tisch tranchieren kann.
Ja.
Gibt es nicht mehr. Und da gab es ja richtige Genies darunter. Ne?
Und die kann man aber auch, das und alles, was du aufgezählt hast, also Bœuf Bourguignon, die Currywurst und die Hummersuppe, die kann ich...
Ja, wir haben noch
aber die kann ich bundesweit bestellen, das wollte ich
bundesweit
eigentlich
sagen. Bestellen, ja. Also, wir haben ja, Pedro hat eine Website entwickelt und wir haben gestern wieder gerade die neue, wir nennen das Speisenkarte, die neue Speisenkarte fertig gemacht für die nächsten Wochen jetzt und da steht alles drauf und drin, wie man dazu kommen kann.
Ja, herrlich. Also ich glaube, die Canard, die muss ich mir mal bestellen demnächst. Oder zum besonderen Anlass. Und was ihr aber auch noch macht, du sagtest das gerade, du kochst auch in fremden Küchen.
Ja.
Ja, man kann dich und dann auch Pedro. Wie würden wir denn Pedro jetzt mal bezeichnen? Welche Position würdest du ihm denn geben in der Küche?
Na, er ist ja nicht nur für die Küche da.
Nee, aber jetzt dann, wenn ihr zusammen kocht, meine
ich. Ja, er unterhält ja auch die Gäste.
Ach so.
Ja.
Ja, natürlich. Marketing. Wie ist denn das, wenn du so in einer privaten Küche kochst? Also ich gehe mal davon aus, dass das auch in der Regel dann Küchen sind, die dann auch repräsentativ sind. Weil
ja, unterschiedlich.
Unterschiedlich? Ne?
Ja, aber kommt darauf an, wie viele Leute zu Hause kochen. Na, ich habe so Private Dinings habe ich inzwischen gemacht, durch ganz Deutschland durch. Das kam eigentlich durch eine Dame, die macht Charity.
Ja.
Und zwar ist in Hamburg eine Charity-Veranstaltung wegen meiner Kinderlachen.
Ja.
Dann kommt die Sabrina, heißt die, und hat sich mit der Veranstalterin oder dem Veranstalter kurzgeschlossen und die macht eine stille Auktion. Das heißt, das ist so ein Heftchen und da sind dann Angebote drin, zum Beispiel mit Boris Becker in Wimbledon eine Stunde Tennis spielen.
Ja,
okay. Kostet 25.000 Pfund. Okay. Ja. Aber Flug und Hotel selber bezahlen. Ja.
Klar.
Und unter anderem steht drin eben ein Dinner mit mir für 8 Personen.
Ja.
Mit allem drum und dran, mit Aperitif, mit Weißwein, Rotwein, mit allem. Und dadurch kam ich eigentlich auf das Private Dining. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 4-5 Jahre her, dass ich für die, und da bin ich durch ganz Deutschland gefahren. Ja. Also ich war in München, ich war in Bochum, und das sind alles lustige, nette Leute und die haben also schon anständige Küchen. Ne?
Ja, aber du bringst dann kein weiteres Equipment mit. Du sagst, was deine Anforderungen sind.
Ich bringe meine Töpfe mit
das bringst du alles mit?
Ja.
Okay, da willst du dann...
Ich bringe einen Stabmixer mit und Schneebesen und Schöpfer.
Da willst du dich auf nichts verlassen, da musst du mit deinem Equipment arbeiten dann.
Nein, aber ich will von denen dann nichts in Anspruch nehmen, außer Geschirr und Gläser und so weiter. Das wird vorher, wenn es in Hamburg ist, dann gehen wir vorher hin und reden mit den Leuten in der Küche und schauen, was da los ist. Alle Schränke auf und überall reinschauen. Dann wird ja auch das Menü besprochen bei diesen Treffen und wenn es eben in München oder in Bochum war, dann haben wir es telefonisch gemacht.
Gibt es da so einen Trend, was die Leute haben wollen? Oder sagen die, Viehhauser, machen Sie mal, Sie wissen schon.
Nee.
Oder sagen die, den Wein haben wir. Wir haben den Wein, machen Sie mal was dazu.
Nee, wir haben da drüben, da war eine Allergikerin dabei. Und da muss man dann Rücksicht nehmen. Oder der eine sagt, wir sind 10 Leute, aber einer ist Vegetarier. Ja, dann machen wir das schon.
Kriegt man auch hin. Wie viele Gänge macht ihr da in der Regel?
Also Amiskel, Brot, Butter und dann 4 oder 5.
4 oder 5?
Vorspeise, Zwischengericht, Hauptgang, Dessert ist der Standard.
Ja. Und lungern die Gäste dann auch gerne bei dir in der Küche rum?
Ja,
die wollen schon gucken, ne?
Die schauen schon.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Also das letzte Mal...
Ist seine Pedro. Pedro lenkt die ab. Entschuldige, das letzte Mal?
Das letzte Mal, da hatten wir einen 80. Geburtstag eben. Und die, bis auf die beiden Töchter, eine hat einen Mann mitgehabt, waren die Gäste alle zwischen, ich sag mal, 2, 83 und 90. Aber so eine fröhliche Gesellschaft.
Ja, super, ansteckend.
Ja, ansteckend.
Und kannten die dich von früher? Stephen, die kannten dich, die waren auch Gäste.
So, oh, Herr Viehhauser, und wissen Sie noch damals?
Ja. Man trifft sich immer wieder, ne?
Ja.
Und wie ist das so? Ist das erfrischend für dich?
Sagst ja, absolut. Du,
ich kann da kochen, ich kann meine Kunst. Ist das eigentlich für dich Kunst oder Handwerk, kochen?
Na, es hängt schon, also der Geschmack ist ein Talent.
Ja.
Und ich weiß nicht, kannst du schmecken, mehr oder weniger? Kannst du einen Weißwein von einem Rotwein unterscheiden mit einer Binde vor den Augen?
Ja, kann ich, ja. Also,
nee, kannst du nicht.
Doch. Also ich konnte es zumindest.
Ja, wenn sie die richtige Temperatur haben. Also ich bin überzeugt davon, ich kann dir zwei Gläser hinstellen und du weißt nicht, wo weiß und rot ist.
Ob ich es jetzt immer hinkriege,
nicht.
Man
kann jemanden aufs Glatteis führen, das wollte ich sagen.
Achso, ja, klar, das glaube ich.
Nur der Geschmack ist ein Talent. Das ist wie Hören oder wie Sehen.
Ja.
Der eine erkennt Kunst und der andere erkennt sie nicht. Er ist für Kunst blind.
Mhm.
Und genauso ist es mit Musik. Der eine hört und der andere hört. Man kann, und Geschmack ist genauso, man kann es bis zu einem gewissen Grad schulen.
Ja.
Nur sich an Geschmäcker zu erinnern. Oder ich habe mir im Laufe der Zeit angeeignet, ich kann geschmacklich denken.
Das heißt also, du kannst auch ein Gericht konzipieren im Kopf, ohne dass du es kochen musst.
Genau.
Und sagst, also die Bestandteile will ich haben, dann kochst du es nach und dann ist es so, wie du es dir vorgestellt hast.
Ich kann, wenn du mir was erzählst, kann ich dir auch genau sagen, ob das funktioniert oder nicht.
Okay.
Ich bin zum Beispiel voll der Überzeugung, dass Knoblauch und Ingwer nicht funktionieren kann, obwohl es die ganze Welt kocht.
Ja.
Es geht aber nicht.
Geht nicht? Warum? Nee,
weil es nicht geht.
Okay. Okay.
Lies dir mal den Schrott.
Ja.
Ja.
Ja. Okay.
Ingwer ist sowas Wunderbares.
Mhm. Du bist kein Knoblauchfreund, ne?
Ich bin Knoblauchgegner.
Ja, das. Aber, komisch, höre ich irgendwie raus.
Aber wiederum, Knoblauch ist ja nicht gleich Knoblauch.
Ja.
Den Knoblauch, den wir hier haben.
Mhm.
Also, wenn du jetzt zu einem Griechen, Italiener, Türken gehst und der hat eine Dorade, die gezüchtet ist, gekauft für 4 Euro und die liegt seit 5 Tagen im Kühlschrank, weil er sie nicht verkauft hat.
Mhm.
Also was macht er damit? Er reibt sie richtig schön innen und außen mit Knoblauch ein und dann schmeckst du nicht mehr, dass sie gar so alt ist.
Mhm.
Und dafür wird Knoblauch verwendet.
Okay.
Es gibt aber, wenn du da hingehst, wo der Knoblauch wächst, ich war mal zur Knoblauchernte auf Mallorca, das ist eine andere Welt.
Okay.
Und die essen das wie Gemüse, wie wir Karotten oder Bohnen essen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch in Portugal diese Knoblauchsuppe.
Meine ich doch, ja. Aber das ist ein anderer Knoblauch. Das ist nicht unser getrockneter Knoblauch.
Okay, nee.
Und ich bin eigentlich nur gegen. Und du hast ja dem Gast gegenüber auch eine Verantwortung. Der geht hinterher wieder ins Büro und stinkt wie ein Berserker. Weil er eben zu viel Knoblauch gegessen hat.
Das ist immer eine Frage, ne? Das war doch früher mehr. Früher haben die Leute doch mehr nach Knoblauch gerochen, oder? Weil mehr dieser alte, getrocknete Knoblauch verwendet wurde, oder?
Ja, wird ja immer noch. Wir haben ja keinen anderen hier.
Ja, aber du hast doch schon ein bisschen was Frischeres.
Ja,
da,
wann
oder?
Denn? Zu der Zeit, wo er geerntet wird.
Also wir können jetzt auf den Wiesemarkt gehen zu Malte und mal gucken, was er da hat. Für. Machen wir gleich.
Hat der frischen Knoblauch?
Ja, der hat frischen Knoblauch.
Wieso gibt es jetzt frischen Knoblauch?
Ja, weil er den auch... Nee, weiß ich nicht, wo er den herholt. Müssen wir ihn fragen. Kann ich nicht beantworten. Jetzt hast du mich aber erwischt hier.
Ja, also wäre mir neu.
Okay, klären wir. Ich glaube, wir fahren uns sonst hier fest. Aber bevor wir hier mit Halbwissen weitermachen, habe ich aber noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Weil
ich habe auch keinen Till.
Können wir das mal umdrehen und sagen?
Wie jetzt?
Nee, was du gerne magst. Was sind denn die, sagen wir mal, die 5 wichtigsten Bestandteile, die du immer haben musst? Die wichtigsten Produkte?
Butter und Sahne. Chiliflocken.
Ja.
Meersalzflocken oder Meersalz.
Ja.
Sind schon 4.
Ja.
Nein, was du immer brauchst, du brauchst einen guten Fond im Kühlschrank, weil sonst ohne Fond kannst du nur begrenzt kochen, ne?
Muss ich dann immer den speziellen Fond haben? Kann ich,
ich bin
Fischfond
der Meinung,
jetzt nicht für Rind? Oder
du brauchst nicht unbedingt einen Fischfond. Wenn du einen hellen Geflügelfond hast, der passt wunderbar für Fisch. Und das gehen wir jetzt wieder einen Schritt zurück, wie damals eben die Gäste kamen und den Wein bestellt haben. Wir hatten einmal im Le Canard eine Präsentation von Romani Conti, von diesem ganz berühmten Burgunder.
Ja.
Und da waren, ich weiß nicht mehr, 24 Leute, glaube ich, eingeladen von dem Importeur. Das war damals Segnitz in Bremen.
Mhm.
Und da waren die größten Sommeliers von Deutschland da. Unter anderem Paula Bosch, die Mutter aller Sommelieren. Dantris München.
Ja.
Und dann habe ich mir lange, lange überlegt, was machst du da zum Essen? Ich wusste die Weine, die es zum Trinken gibt. Und es gab bis auf den einen Weißwein. Und dann gab es nur mehr Rotweine. Und wir brauchten ein 5-Gänge-Menü. Also brauchte ich 4 Gänge für Rotwein. Und dann habe ich zu einem Latage, was ja einer der größten Burgunder ist, die es gibt. Und das war damals der Jahrgang 1990, der präsentiert wurde, glaube ich. Und da habe ich den gemacht, einen Hummer im Sternanis-Sud. Und da kam Paula zu mir und sagte, du bist aber ganz schön mutig, zu Latasche einen Hummer zu servieren. Sag ich, Paula, lass dich überraschen, das funktioniert schon. Ich habe ja lange, lange vorher rumprobiert. Mhm. Ne? Und dann gab es hinterher nur mehr Applaus.
Ja, aber ich meine, Sternanis-Sud klingt echt kräftig jetzt, ne? Klingt wirklich massiv. Wie macht man den?
Naja, indem man eben den Sternanis in einen richtig guten Rotwein,
ja,
in dem Fall auch in einem Pinot Noir,
ja,
ziehen lässt, damit man ein bisschen was schmeckt davon. Nur, dass der Hummer dann zu dem Fond passt und der Fond wiederum zu den Wein,
ja,
das ist eigentlich... Nur, es war ja, eher war es ja die... Der Mut, das auf den Tisch zu bringen, den Leuten, die da sitzen. Und das dann eben hinterher alle gesagt haben. Und ich habe dann danach oft einmal gelesen, dass zu einem Rotwein Hummer serviert worden ist.
Mhm.
Das war damals pressebegleitend, da ist ja geschrieben worden drüber.
Ja. Gibt es denn so No-Gos, wo du sagst, also die muss man auch einhalten? Also ich will jetzt mal nicht sagen, also Hummer... Und Rotwein, das hast du gerade weggeschoben, das geht. Aber gibt es so No-Gos, wo du sagst, da muss man sich dran halten, ansonsten ist das Frevel. Also haben wir eben, den einen haben wir schon gehört, Knoblauch, alter Knoblauch und Ingwer oder Knoblauch und Ingwer geht sowieso nicht. Aber gibt es noch so ein paar Sachen, wo du sagst, kannst nicht machen. Ist einfach, lass die Finger davon.
Also eigentlich ist ja die Philosophie, ist die, richtig ist, was schmeckt.
Mhm.
Wie es zustande kommt, ist jedem selber überlassen.
Okay.
Wenn hinterher das Ergebnis gut ist, kann man nichts dagegen sagen.
Also es kann ruhig mehrere Wege geben auch dahin.
Absolut,
zum Ziel.
Ja, ja. Und daher, das ist ja auch ein Teil der Kreativität, ne? Dass man sich nicht an feste Rezepte hält, sondern sagt, ich probiere dies, ich probiere jenes, ich probiere. Also womit ich nichts anfangen kann, das sind diese momentan oder schon seit längerer Zeit recht modernen 20 Geschmackskomponenten am Teller. Weißt du, diese Tüpfelchen da und dann noch ein Strich und irgendwo findest du dann so ein großes Stück Steinbutt. Da tue ich mich schwer damit.
Weil nichts so richtig dann im Fokus ist auch.
Ja, weil
nicht?
Du 20 Geschmackskomponenten kannst du nicht mehr schmecken.
Ja.
Und wenn du so einen Tropfen am Teller hast, du kriegst den nicht geschmeckt.
Mhm.
Mhm. Und wenn es dann 20 verschiedene sind,
wird es ein bisschen viel.
Ja,
hast du auch nie mitgemacht.
Nee.
Aber letztendlich können wir ja auch sagen, dieser Facettenreichtum ist ja spannend trotzdem. Kann ja auch jeder oder der Gast kann ja auch immer entscheiden, wo er hingeht und was er macht. Und eher ist ja die Vielfalt spannend.
Ja, ja, meine Philosophie war ja immer nicht mehr wie 3 Komponenten auf einem Teller. Also ich habe irgendwann einmal entwickelt einen Saibling, eben da aus diesem See, aus dem Kreidesee da draußen. Ein Saiblingsfilet auf einer Ingwersoße, aber ohne Knoblauch.
Und ohne Dill.
Und ohne Dill und mit einem weißen Bohnenpüree. Und das Bohnenpüree, das war aber kein Püree mehr, das war eher schon wie eine dickflüssige Soße. Ja?
Mhm.
Und dann eben das Bohnenpüree, die Ingwersoße weiß-weiß und in der Mitte dieser rosane Saibling. Gilt nach wie vor als ziemlich gut.
Ja, hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Isst du gerne?
Ja, ich esse gerne, das sieht man ja auch.
Naja. Wo würdest du denn jetzt hingehen in Hamburg? Oder überhaupt, na sagen wir in Deutschland. Was wäre jetzt so dein Favorit?
Wo du sagst, es gibt ein total geniales Restaurant in Deutschland. Das ist das Sonora in der Nähe von Trier. Helmut Dielkes ist leider mit 60 an Bauchspeicheldrüse gestorben. Aber seine Witwe und die Nachfolger, also sein Sous-Chef, der seit 10 Jahren bei
Clemens,
ihm war.
Clemens, ja.
Genau. Und wenn du da die Speisekarte liest, eine Beurre Blanc, eine Beurre Rouge, Kaviar, aber dann gibt's Kaviar und nicht drei Körner. Seine Torte, weißt du, ob du die mal gesehen hast?
Ja, natürlich. Also ich war bei ihm. Ich habe ihn, ich habe ihn ja schon mal interviewt. Hab aber leider...
Nein, den Clemens.
Ja, oder genau. Clemens Rambichler habe ich interviewt, ja. Im letzten Jahr war ich bei ihm. Er hatte aber, ich konnte leider nicht bei ihm essen, weil an dem Tag war nicht geöffnet, aber sie haben vorbereitet. Ich habe aber im Speisesaal alleine essen dürfen, und zwar das Personalessen. Und es gab Currywurst. Also ich bin wahrscheinlich der Einzige, der im Sonora im Speisesaal als einziger Gast sitzend Currywurst gegessen hat. Ja, okay, das ist deine Küche auch, ne?
Das ist die Küche überhaupt, ja. Denk einmal, kennst du diesen Foodblogger, der immer durch die ganze Welt fliegt, Fersglas? Troy Toal, genau. Und der vergibt doch 10 Punkte.
Ja.
Er hasst Hamburg scheinbar.
Ja, aber ist nicht so seins.
Nee, da gibt es immer nur Druck. Und im Sonora hat er sogar fürs Frühstück 10 Punkte geschrieben. Ja. Jeder einzelne Gang als einziges Restaurant auf der Welt, dem er 10 Punkte durchgehend gegeben hat.
Da macht Clemens Rambichler aber auch selber das Ei morgens.
Macht er.
Macht er, hat er mir erzählt. Er macht es morgens selber. Und er weiß auch ganz genau, wie der Gast sein Ei haben möchte.
Das hat er vom Helmut gelernt.
Ne? Ja, ja.
Also ich hatte da so ein einschneidendes Erlebnis. Ich war eingeladen und Karl-Heinz Wolf war mit. War der Erfinder von Rangus Express.
Ach so, ja, ja.
Von Weinwolf, von Grand Cru Select.
Siehst du?
Karl-Heinz hat angefangen mit einem Sternerestaurant in Bonn, mit dem Chez Lou, also Louis oder Wolf. Und ist dann eben ganz groß. Er hat dann irgendwann den Rangus Express an Kaufhof verkauft für ganz viele Millionen. Und so. Und da war der Karl-Heinz Wolf, das war so ein bisschen der Mentor von dem Daniel in Sachen Wein. Mhm. Und mit den beiden waren wir bei Dielkes zum Mittagessen. Ah. Und Karl-Heinz hatte aber schon einen Gehirntumor. Ich weiß nicht, hat er damals schon gewusst, dass er sterben muss oder nicht? Auf jeden Fall, Daniel hat gesagt, er gibt das Essen aus und Karl-Heinz gibt die Weine aus. Und dann hat er die Karte und dann hat er einen Champagner bestellt. Ich glaube, es war ein Dom Ruinart Rosé und dann irgendein Bulligny Premier Cru von Le Fleuve. Und er durfte aber nichts trinken. Und dann hat er probiert, die Kellnerin, der war Stammgast da, also die Frau vom Rambichler, brachte ihm einen Spucknapf. Karl-Heinz hat probiert, hat gegurgelt, hat gestrahlt und hat gespuckt. Sagt er, weißt, ich brauche den Geschmack.
Was für ein Erlebnis, oder?
Ja gut, und da habe ich an dem, wie wir da bei der Tür rausgingen, Helmut hatte an dem Tag 60. Geburtstag, was wir dann hinterher gekriegt haben, stand aber in der Küche. Und an dem Tag habe ich beides letzte Mal gesehen, weil sie beide in dem Jahr gestorben sind.
Warst du nochmal da?
Ja, aber so geniale Leute. Absolut. Ne? Und die sterben so. Beide waren jung.
Ich meine, du machst ja hier sowieso das Legendenbuch auf. Erstmal bin ich unglaublich begeistert. Die ganzen Namen, die du mir hier an den Kopf wirfst, beziehungsweise die du nennst, sensationelles Gedächtnis hast du auch, ne?
Ja, du musst denken, ich bin alt, was ich alles erlebt
habe. Ja, aber ich meine, sensationelles Gedächtnis, woran du dich noch an alles
ich
erinnerst.
Ich bin nicht am Verblöden, ja, sagen
wir mal. Nee, aber ich meine jetzt, also welcher Wein wo gereicht wurde. Aber Sonora sagst du?
Absolut.
Absolut.
Und Hamburg?
Ja.
Also ich schätze, wenn wir Besuch haben oder wenn mich jemand fragt, wo gehen wir hin zum Essen, wenn einer aus Österreich da ist, Fischerei ab Neustadt.
Ja, okay.
Ein Klassiker, eine Gastfreundschaft.
Das stimmt. Super. Höchst professionell, super. Aber nicht kalt, sondern auch warme Gastfreundschaft und natürlich ein knaller Blick. Darf man nicht vergessen, ne?
Ja gut, aber auch wieder Dirk arbeitet und wieder Benny arbeitet. Ja. Da. Und das ist einfach eine Freude. Ne? Ja. Da kommt man rein, man wird begrüßt und am Tisch und schon am Telefon geht's los. Das letzte Mal mit dem Schmäh. Ja, wir sind komplett ausgepufft, aber für Sie natürlich haben wir noch einen Tisch.
Aber das ist schon so, egal wo du hinkommst, in welche gastronomische Einrichtung, man kennt dich und man freut sich, dass du da bist, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Genauso habe ich mich heute sehr, sehr gefreut, dass du hier warst oder hier bist und ja, mal dein Anekdoten- und Legendenbuch aufgeschlagen hast. Ich hoffe, da kommt noch ganz, ganz viel. Und jetzt ja mit der neuen Berufung, aber immer noch im Kochen, dass du eben entsprechend auch verschickst, dass es Viehhauser eben auch im Paket gibt mit wunderbar vorbereiteten Speisen. Wie muss ich mir nochmal die Ente vorstellen? Also die, ist die vorpräpariert oder?
20 Minuten, 200 Grad in den Ofen.
Und dann ist alles fein?
Fertig.
Alles dabei?
Ja.
Ich muss nicht viel machen?
Nee.
Also kann relativ talentfrei sein, sollte ein bisschen Geschmack.
Rotkraut warm machen, Soße warm machen.
Das kriegt jeder hin, oder?
Eben, Kartoffelknödel. Ja. Entweder in die Mikrowelle oder ins leicht kochende Wasser.
Und wer mehr möchte?
Und jetzt sind wir schon fertig, oder wie?
Ja, ja, gut. Ich meine, wir haben
gar nicht über unseren Film gesprochen.
Ja, dann bauen wir den nochmal ein.
Wir machen ein Buch.
Ja, Josef, ich meine, du hast zu viel zu erzählen. Dann mal los jetzt. Dann mal los. Also, Kochfilm.
Wir machen einen Kochfilm. Wir sind 5 Leute. Einer hat ein Fotostudio, da wird gedreht. Pedro hat eine Küche gemalt, gemalt. Und Pedro und ich kochen.
Ja.
Pedro ist der, in Anführungszeichen, Laie. Fragt mir dauernd Löcher im Bauch und ich erkläre ihm das.
Okay.
Wir haben ein Produkt. Das letzte Mal, also die ersten 2 Folgen haben wir jetzt gedreht. Einmal die Kartoffel und einmal das Ei.
Ah, ihr nehmt euch immer ein Produkt vor und macht da ganz viele Varianten drauf. Ja, ist ein geniales Thema. Ich meine, was kannst du alles aus einer Kartoffel machen? Würde die Kartoffel auch noch zu deiner Liste dazugehören, zu den wichtigen Bestandteilen?
Naja, ein Reis, musst auch ein Risotto kochen. Ne? Du brauchst ein Champagner in der Küche, sonst kannst du kein Champagner-Risotto machen. Also. Das ist schon wichtig.
Ja gut.
Auf jeden Fall haben wir eine Kartoffel gekauft, die beste, die es gibt, da wo Pedro wohnt, auf dann drüben da in den, naja,
4 Landen,
wo halt die guten Kartoffeln wachsen. Und dann sind wir da in die Küche und dann haben wir vorher lange überlegt, was machen wir. Machen wir einen Gratin, machen wir ein Püree, machen wir eine Suppe. Und dann ist mir eingefallen, die genialste Beilage, die es zum Kaviar gibt, ist ein Kartoffelschmarren.
Schmarren?
Schmarren.
Wie geht Schmarren?
Und ist auch nicht ganz so bekannt. Genau, wie geht Schmarren? Du bist ein Hobbykoch, glaube ich, oder guter Amateurkoch und hast noch nie was von Kartoffelschmarren gehört.
Nee, muss ich gestehen. Aber ich bin da auch ganz offen.
Der Kartoffelschmarren ist nichts anderes wie ein aus Kartoffel bestehender Kaiserschmarren. Also Kartoffel, Salz, Muskat, Ei, und dann kommt eben das geschlagene Eiweiß drunter gezogen und dann wird er gegossen in die Pfanne wie ein Kaiserschmarrn, wird dann genauso gerupft und dann brauchst du nur mehr Kaviar, Kartoffelschmarrn und Creme fraiche. Im Notfall wird es auch Räucherlachs tun, aber...
Ja, relativ simpel. Aber kann man nicht da irgendwas verkehrt machen beim Schmarrn? Also kann mir das
kannst du beim Kaiserschmarrn auch...
Ja, genau. Genau. Ich wollte sagen, es hört sich simpel an, aber am Ende muss ich doch ganz sauber und vorsichtig arbeiten. Also das Ding kann mir zusammenfallen, komplett. Genau.
Und dann sind wir wieder ganz tief in Frankreich eingestiegen und haben aus dem Ei eben, gibt auch so viele, viele Möglichkeiten, Œuf à la Neige gemacht, die Schneeeier.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass du, wenn du am Anfang denkst, ich schlage Eiweiß, und gebt das Eiweiß dann in kochende Milch. Das schwimmt auseinander. Nur das schwimmt nicht auseinander, das hält. Und das sind die Œuf à la Neige. Und dann angerichtet auf einer Vanillesoße mit ein bisschen Früchtepüree. Gut, und dann planen wir noch ein Buch. Und zwar, es gibt ja viel zu wenig Kochbücher und viel zu wenig Weinbücher. Deswegen machen wir ein Kochweinbuch.
Ein Kochweinbuch, kombiniert?
Ja, kombiniert, ja.
Ah.
Wir stellen Winzer vor, und nehmen aber nur einen Wein von dem Winzer Und zu dem einen Wein koche ich ein Gericht. Mhm. Ja, in Absprache mit ihm, was er gerne mag oder was in seiner Gegend für Fisch rumschwimmt oder für Wild durch den Wald fleucht. Und jetzt haben wir den Markus Joost mit dem Boot und der hat eben bei unserem Treffen gesagt, wer soll das kaufen? Ja, wer soll das kaufen? Und dann kam der Daniel wieder auf die Idee und sagt, mach doch junge Winzer, mach nicht den Heger, mach seine Töchter.
Ja.
Mach nicht den Jonas, sondern mach seinen Sohn.
Und da passiert ja ganz viel gerade. Ja.
Dann kommt aber Markus an, das interessiert immer noch niemand. Die waren alle schon so oft in einem Buch, die waren so oft in der Zeitung. Und jetzt kam Markus an und hat gesagt, wir nehmen Quereinsteiger.
Quereinsteiger, Winzer. Ja, gut. Gibt es da so viele?
Wenn man jetzt ganz weit gehen will, Depardieu. Okay. Stell dir mal vor, wir kriegen Depardieu.
Ja, und da gibt es ja ganze Reihe von Leuten, nicht?
Gibt's eine ganze Reihe, wenn, also, von ganz Reiche, die Winzer geworden sind und ganz normale Leute, die Winzer geworden sind.
Also, du, schönes Projekt.
Ja, schönes Projekt, ja.
Super. Aber da sind wir ja wieder eigentlich bei der alten Variante, dass du sagst, deine Gäste haben sich den Wein ausgewählt.
Richtig, genau. Ja,
von der Karte und haben gesagt, kochen Sie was dazu.
Ja, also der Wein, kennst du Gomillot?
Ja.
Manfred Kronke war ja lange Jahre Chefredakteur von Gomillot und Kronke hat mal geschrieben, es gibt wohl niemanden in Deutschland, der besser zu einem Wein kochen kann wie Viehhaus in Hamburg.
Da,
eine schöne Aussage,
da würde ich nicht widersprechen, oder? Hast du auch nicht.
Musst du mal probieren.
Ja, also ich glaube, da ist noch einiges zu erwarten von dir und von euch, von deinem Team, das du um dich gesammelt hast. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend und du hast mir auf jeden Fall jetzt richtig Lust auf die Ente gemacht. Ich kriege die nicht aus dem Kopf. Und natürlich auch auf den Kartoffelschmarrn. Da muss ich auch ran.
Du bezeugst den Kaviar und wir den Kartoffelschmarrn.
Das mache ich, ja. Gibt es da bestimmte Wünsche beim Kaviar?
Scherz, ja.
Nee, mache ich. In diesem Sinne, haben wir die nächste Verabredung schon mal, Josef. Ich freue mich drauf. Also, herzlichen Dank. Und bleib so, wie du bist.
Danke
oder wie
dir.
Sagt man? Ciao. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.